Nachhock. Wie aus Frust Glaube wächst. Habakuk, ein kleines Büchlein im Alten Testament, wo uns von einem Gespräch berichtet zwischen einem Prophet und dem allmächtigen Schöpfer von der ganzen Welt. Ein Gespräch beschreibt zwischen einem ganz kleinen und einem ganz grossen. Ein Gespräch, wo Gott allen, die an Jesus Christus glauben, gibt als ein Gebet für die Zeiten der Not. Denn wenn Zeug reinbricht in unser Leben, wenn Zeug reinbricht in unser Volk, wo so schlimm ist, dass wir vielleicht nicht mehr wissen, was sagen, für das ist das Gebet da. Ein Gebet von der Not, das uns gegeben ist. Und wir haben in unserer Mitte, online und da innen, viele, viele Leute, die ganz schwierige Sachen erlebt haben, in den letzten Monaten, in ihrem Volk. Natürlich in der Ukraine, aber nicht nur. Auch aus anderen Ländern. Ich hatte letzten Sonntag ein Gespräch mit einer Frau, die einen Angriff von Bewaffneten überlebt hat und angeschossen worden ist. Die Frau ist da. Aber es ist nicht nur im Volk, sondern auch bei uns persönlich. Zeug, was passiert im Moment. Wir haben grosse Herausforderungen im Bereich der Gesundheit in unserer Gemeinde und über den Rand unserer Gemeinde aus. In unseren Ehen. Wir haben Kinder, die an Ort sind, die es nicht sein sollten. Und wenn Gespräche der letzten Woche auch nur ansatzweise ein Indiz sind für das, was jetzt noch könnte kommen, wir beten, dass es besser wird für unsere Völker und für die Menschen. Aber die Indizien sind, dass es auch noch könnte schwieriger werden. Und Gott schenkt uns, dir und mir, mit dem Buch Habakuk, das Modell für ein Gebet, wie aus tiefstem Frust mit der Ungerechtigkeit in unserem Umfeld und der Gewalt in unserem Umfeld, aber auch unserem Frust, den wir haben mit Gott, mit dem, wie er mit dem umgeht, gibt er uns ein Modell, wie das wir beten können. Und der Habakuk schließt das erste Kapitel ab mit dem Ausfüllen von einem Beschwerdeformular. Er sagt, wie lange noch dürfen Sie, das sind die Chaldäer, das sind das grausame Volk, wo das heutige Äquivalent wäre vielleicht Taliban oder so. Wie lange noch dürfen Sie auf Beutezug gehen und ganze Völker erbarmungslos vernichten? Der Habakuk hat gesagt, Gott, ich akzeptiere, dass mein eigenes Volk, das so viel Unrecht da hat, muss gerichtet werden. Und ich akzeptiere, dass du die schickst, die Chaldäer, die uns werden richten und die noch mehr Unrecht werden ausüben. Aber Gott, ich habe noch eine Frage, die muss ich bei dir platzieren, nämlich, wie lange wirst du die Chaldäer davonkommen lassen? Lass sie davonkommen? Was machst du mit denen? Was machst du mit dem Unrecht, das sie werden tun, wenn sie uns richten? Und er füllt das Formular aus und er tut es deponieren in dem Gebet, in der Beschwerdeabteilung von Gott im Himmel. Und das Gebet ist ein Modell für uns. Und ich habe euch ein Beschwerdeformular rein da, auf dem Zettel, den ihr bekommen habt. Beschwerdeformular bei Gott und die Bibelstelle. Und du kannst jetzt da mit dem Bleistift, den du gefunden hast, auf deinem Platz aufschreiben, bezüglich wem du die gleiche Frage möchtest stellen, wie der Habakuk gestellt hat. Gott, lass du den X, den Y und den Z ungestraft davonkommen. Wirklich, Gott? Meinst du das im Ernst? Wie gehst du um mit dieser und dieser Person? Vielleicht ist es ein Volk, das Name von einem Volk, das du aufschreiben wirst. Vielleicht ein Präsident von einem Land, das du aufschreiben wirst. Der Ex-Mann oder die Ex-Frau oder dein Mann und deine Frau, dein Kind, irgendeine Person, ein Lehrer und so weiter. Und du darfst dort jetzt dein Beschwerdeformular ausfüllen und bei Gott deponieren. Das machen wir dann miteinander mit einem Gebet. Aber du darfst aufschreiben, da, wo dich zu tiefst irritiert und wo du sagst, das ist inakzeptabel in dieser Welt und in diesem Leben und in unserem Volk. Gott, was machst du mit denen? Wir haben einen kurzen Moment, wo das Piano weiterspielt, wo du dir da kannst überlegen, was du möchtest aufschreiben. Wenn du nicht möchtest, dass der Nachbar das sieht, was du aufschreibst, dann tust du versteckt schreiben oder tust es mental quasi aufs Blatt. Aber du hast Gelegenheit, auch zu wirklich etwas aufschreiben. Thank you. Und Gott, wir bringen dir unsere Beschwerden, das Formular, das wir jetzt ausgefüllt haben, und wir deponieren es bei dir. Der Präsident, das Volk, die Person, und wir dich wirklich fragen wollen, was machst du mit dem? Wirst es du einfach weiterlaufen lassen? Wir bitten dich, Gott, dass du uns eine Antwort gibst auf die Frage, die wir dir am Stellen sind da. Wir deponieren wirklich unser Formular bei dir und erwarten, dass du das liest und dass du reagierst. Amen. Nachdem dass der Habakuk sein Beschwerdeformular einreicht bei Gott, geht er der sechste Schritt. Im ersten Kapitel letzten Sonntag haben wir 5 Schritte gesehen, die er geht. In diesem Gebet, jetzt kommt der sechste Schritt. Und der sechste Schritt sieht folgendermaßen aus. Vers 1 im Habakuk sagt der Habakuk: Ich will meinen Posten auf dem Wachtturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Das ist der sechste Schritt, den er da macht. Der Habakuk wartet in geduldiger und stiller Gewissheit, dass Gott antworten wird. Das ist die Phase vom Warten. Er wartet in geduldiger und stiller Gewissheit. Und an dem Punkt passiert in seiner Seele etwas, was bis jetzt nicht möglich ist. Vorher dann im ersten Kapitel haben wir gesehen, jeder Schritt, den er gegangen ist, hat ihn noch mehr aufgewühlt, hat den Frust noch gesteigert. Immer schlimmer ist es geworden in seiner Seele, obschon die Schritte sind, die nach vorne geführt haben. Und jetzt haben wir den ersten Schritt, der nach vorne führt, wo Ruhe einkehrt in seine Seele. Der Frust muss weichen und muss der Ruhe Platz geben. Und es ist auch der Punkt in dieser Entwicklung von diesem Gebet, wo er aufhört, einen Haufen Gebet zu sprechen. Wir haben letzten Sonntag gesehen, der Schritt 2 war, weiterbeten, nicht aufhören. Und der Habakuk hört auf beten. Es ist Ruhe, die einkehrt. Unsere Umstände sind noch genau gleich, völlig unverändert. Aber es kommt Ruhe. Man sagt, dass es in diesen Tornados, ganz in der Mitte, ein Auge im Sturm gibt, ein Ort, wo ganz ruhig ist. Ich kann es zwar fast nicht glauben, dass das wahr ist, aber das sagt man. Und man braucht das als Bild, um zu sagen, es kann rundum alles am Toben sein, aber es gibt einen Ort von der Stille und von der Ruhe. Es ist so ein bisschen das gemeint. Der Habakuk braucht das Bild vom Wachturm, um zum Ausdruck zu bringen, ich warte auf die Antwort von Gott. Ich gehe nicht schlafen in dieser Zeit, ich gehe nicht irgendetwas anderes machen. Gott, ich erwarte, dass du kommst. Aber der Ort ist auch ein Ort von der unwahrscheinlichen Ruhe, von der Stille, von der Gewissheit, da wird etwas passieren. Und es ist so wohltuend, dass, und wir sehen das in dem Vers, aber dass das hängt, dass jetzt endlich seelische Entlastung hineinkommt. Ob schon die Umstände noch die gleichen sind. Der Habakuk sagt da: Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Es ist spannend, es hat 2 Sachen da drin. Erstens, der Habakuk hat seinen Job gemacht, er hat seine Klage eingereicht. Es gibt wie nichts mehr, wo er beitragen kann an dieser Situation. Und ich habe verschiedene Gespräche gehabt, jetzt in den letzten Wochen, und eine Person, die mit einem Krebsstart zu tun hat, hat gesagt, jetzt bin ich wie an dem Punkt, wir können nichts mehr machen, wir haben gemacht, was wir haben können. Und wir kommen jetzt mit dem in Gegenwart von Jesus, und da ist eine erstaunliche Ruhe, obschon die Krankheit immer noch da ist. Und das Zweite, was wir hier sehen, ist, dass der Habakuk wirklich davon ausgeht, Gott wird antworten. Und was da dahinter steckt, ist, dass er davon ausgeht, Gott ist gerecht. Und weil er gerecht ist, wird er auch auf meine Klage, die Gerechtigkeit betrifft, eine Antwort geben. Und das ist spannend da, da ändert sich etwas. Im ersten Kapitel ist der Habakuk Gott am Hinterfragen. Er sagt, Gott, bist denn du wirklich gerecht? Jetzt verwandelt sich diese Frage zu einem Gott, ich glaube, du bist gerecht, aber bitte zeig mir, wie. Es ist nicht mehr die Frage, ob er gerecht ist, sondern wie, dass Gott gerecht ist. Und das ist etwas, wo du und ich auch als Vorschlag von Gott überkommen, die Zeiten der grossen Not, ist, dass wir können wie sagen, wir müssen unseren Teil machen. Wir müssen ehrlich werden vor Gott. Wir müssen unsere Klage deponieren. Wir müssen unseren Beitrag leisten. Aber dann, wenn wir das gemacht haben, dürfen wir, genauso wie der Habakuk, in geduldiger und stiller Gewissheit, dass Gott wird handeln, dürfen wir Ruhe finden, ruhig werden. Und wir müssen auch nicht mehr wie Weltmeister beten, wie wir vielleicht vorher dann gebetet haben, sondern wir dürfen wirklich der Ruhe Platz geben in unserem Leben. Selbst wenn rundum der Sturm noch voll weiter toben tut. Und ich habe das selber dürfen erleben in meinem Leben als junger Mann, wo ich den Glauben verloren habe. Vorher dann habe ich das wie nicht wollen zugeben und ehrlich werden, mir und Gott gegenüber. Und in dem Moment, wo ich das offen zugegeben habe, ist eine erstaunliche Ruhe reingekommen. Der Glauben war überhaupt nicht da gewesen. Aber ich weiss noch genau, wie vorher an der Seele ist, eine grosse Not da war und sogar Depression da war. Aber nachher dann, als ich meinen Teil gemacht habe, ist grosse Ruhe eingekehrt. Und später dann auch Gott sei Dank der Glaube zurückgekommen. Das ist da etwas Ähnliches. Man kann das nicht auf Knopfdruck machen, aber das ist so der Bereich, wo die Frage ist, machst du da, was du solltest machen in dem Ganzen? Und dazu gehört auch, dass wir so leben, wie Gott möchte, dass wir leben. Im Warten ist die Gefahr sehr groß, dass man anfängt zu sagen, ja, man wartet auf Gott und man macht noch etwas, was sich nicht so gehört. Nein, wir müssen im Gehorsam weiter da sein bei Gott und schauen, was dass er uns für eine Antwort gibt. Und der Habakuk hat erlebt, dass in dem Warten innen irgendwann Gott auch eine Antwort gegeben hat. Das ist das Zweite, was Gott sagt. Und ich lese uns vor, was Gott für eine Antwort gibt auf die Klage vom Habakuk und auf den wartenden Habakuk. Gott sagt da, Kapitel 2, Abvers 2, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten in der Zukunft. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Du sollst wissen, der Feind, der Ritter von der Chaldäer, der Feind ist anmaßend und in seinem Herzen nicht aufrichtig. Durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Ein Angeber ist trügerisch wie Wein, selbst wenn er sich ausbreitet wie die Unterwelt und alle Völker um sich sammelt und unterjocht, kann er sich doch nicht halten. Was sagt da Gott im Habakuk? Er sagt zuerst mal etwas, wo vermutlich, das steht da nicht, dem Habakuk unwahrscheinlich wohl muss da haben. Er sagt dem Habakuk, deine Einschätzung ist richtig gewesen. Was du gesagt hast bezüglich der Gerechtigkeit, das ist wahr. Chaldäer sind ein Unrechtsvolk und das Unrecht muss angegangen werden, muss gerichtet werden. Habakuk, deine Einschätzung ist richtig gewesen. Ich glaube, da hat er gesagt, oh. Vorher dann habe ich mich gefragt, in Kapitel 1, ob Gott überhaupt einverstanden ist mit meiner Einschätzung. Danke Gott, dass du mir das jetzt so bestätigst. Und je nachdem, was du geschrieben hast auf deiner Klage vorher, die wir zu Gott gebracht haben im Gebet, wenn es etwas ist, was jetzt nicht mit Gerechtigkeit zu tun hat, kann ich das nicht so beurteilen. Aber wenn es etwas hat, wo du sagst, da habe ich wirklich etwas, was Unrecht war oder ist, aufgeschrieben, dann sagt Gott dir auch heute, genau das gleiche, wie er am Habakuk gesagt hat, er sagt dir, deine Einschätzung war richtig. Es ist gut, dass du die Klage gebracht hast, dass du das aufgeschrieben hast. Das ist das Erste. Das Zweite, was der Habakuk sagt, zu hören überkommt von Gott, ist Folgendes. Meine vollkommene Gerechtigkeit, sagt Gott, ist im Kommen begriffen. Im Moment sind es die Chaldäer, die ich einsetze, um Gerechtigkeit zu bringen. Das ist nicht vollkommen, das ist nicht ideal, das ist ein Provisorium. Sie werden, weil sie sind, wer sie sind, auch noch mehr Unrecht in die Welt hineinversetzen. Das ist noch nicht meine vollkommene Gerechtigkeit. Aber, bis gewiss, die vollkommene Gerechtigkeit von mir, die ist im Kommen begriffen. Und er sagt, schreib das auf, damit andere beim Vorbeigehen das können lesen. Und Gott sagt, die Antwort, die ich dir gebe, Habakuk, die ist nicht nur für dich konkret und persönlich, sondern das ist für alle anderen auch, die die gleiche Frage am Stellen sind. Und die Frage vom Habakuk ist ja völlig zeitlose. Zu allen Zeiten der Weltgeschichte haben die Menschen diese Frage gestellt. Gott, was machst du mit denen, die Unrecht sind? Lass sie gehen? Lass sie wegkommen mit ihrem Unrecht? Das ist eine zeitlose Frage und du hast auf deinem Zettel möglicherweise genau die gleiche Frage gestellt und Gott sagt zu dir und zu mir, weißt du, damals, als ich dem Habakuk die Antwort gegeben habe, habe ich schon dich vor Augen gehabt. Meine Antwort ist genauso eine zeitlose Antwort auf die zeitlose Frage, die sehr viele Menschen stellen. Und meine Antwort an dich, ich habe deine Beschwerde bekommen. Ich habe den Zettel gelesen. Und meine Antwort an dich ist die gleiche wie am Habakuk. Ich sage dir, lieber Christ, im Jahr 2022, meine vollkommene Gerechtigkeit ist im Kommen begriffen. Und das ist eine Frage, wo du eigentlich darfst, einfach mit grosser Gewissheit davon ausgehen, dass das stattfinden wird. Am Ende der Zeit wird meine Gerechtigkeit vollkommen sein. Und damit die Gerechtigkeit vollkommen ist, und das ist jetzt der Rest vom Kapitel 2, möchte ich dir zeigen, Habakuk, und möchte ich dir zeigen, lieber Christus im Jahr 2022, dass ich sehr wohl weiß, was das Unrecht ist. Ich weiß sehr präzise, in was für eine Art und Weise, dass Chaldäer Unrecht tun. Und im ganzen Rest von diesem Kapitel haben wir jetzt eine Art von der Gerechtigkeit hineinkommt, und ich tue das jetzt mal einfach beispielhaft an dem Vers 6 zeigen. Da sagt Gott, eines Tages werden die eroberten Völker ein Spottlied über ihren Feind anstimmen. Das zieht sich jetzt durch das ganze Kapitel 2, nämlich Gott, der sagt, look, Chaldäer sind jetzt die, die erobert. Eines Tages werden die, die erobert worden sind, sich mit einem Spottlied gegen Chaldäer wenden. Was Chaldäer anderen angetan haben, das werden sie am eigenen Leib erleben. Ihr Unrecht versickert nicht einfach im Boden, sondern ihr Unrecht wird wie in einem Suppentopf gesammelt. Könnt ihr euch das vorstellen? Und jedes Mal, wenn sie Unrecht tun, gibt es einen neuen Löffel von dem Unrecht in den Topf hinein und am Schluss werden sie ihren eigenen Topf müssen ausessen. Sie werden von dem gleichen Zeug müssen essen, von dem gleichen müssen etwas erleben, wie sie anderen angetan haben. Und das wird jetzt sehr konkret dargestellt. Und zwar mit 5 so wehe dir Aussagen. Gott sagt jedes Mal, wehe dir Chaldäer. Und das ist eine Gesprächsform da, die Gott braucht, nämlich es ist eine Art Beerdigungsrede. Also Gott sagt, ich bereite jetzt schon die Beerdigung der Chaldäer vor. Und ich sage 5-mal wehe dir und bei jedem wehe dir wird eine andere Kategorie von Unrecht beschrieben. Oft sind es die gleichen Personen, die das tun, aber es ist eine andere Art von Unrecht. Zuerst in der ersten Kategorie sind es die Räuber, also einfach Leute, die rauben, dann raffinierte Schlawiner, gewalttätige Schänder und Götzenarbeiter. Und wir schauen ein paar von denen an, nicht alle, weil das ist ganz spannend, wie spezifisch das beschrieben ist da. Die erste Kategorie, das sind die Räuber für persönliche Gewinn. Ab Vers 6 lesen wir, wehe dir, denn du hast fremden Besitz an dich gerissen. Wie lange soll das noch so weitergehen? Du bereicherst dich, indem du Pfand von anderen forderst. Was da dahinter steckt, ist, dass die einen damals, die haben ganz viel Geld angehäuft. Unmengen von Geld auf ihrem Konto, sozusagen. Und das Zweite, was sie gemacht haben, ist, sie haben von dem Geld anderen etwas ausgelehnt für Zinsen und dann haben sie ein Pfand gefordert von ihnen. Also wenn ich jetzt Michi würde Geld auslehnen und ich tue irgend zum Beispiel seine schöne Uhr bei mir behalten und noch einen Schuh von ihm beispielsweise, oder? Und ich sage ihm, wenn du mir das Geld zurückzahlst mit den Zinsen, dann kommst du deine Schuhe und du kommst deine Uhr wieder über. Und was die da gemacht haben, ist, sie haben zum Teil das Pfand sehr viel früher zurückbehalten, als hätten dürfen. Und sie haben so auf unrechte Art und Weise noch mehr Geld angehäuft. Und die Frage ist, ob sich das übertragen lässt in unsere Zeit. Ich sage das mit grossem Respekt und mit grosser Vorsicht, aber trotzdem, ich habe kürzlich gelesen, dass jeder 6. Mensch im Kanton Zürich Millionär ist. Ich dachte, ich zügle im Kanton Zürich. Und du die Statistik noch ein bisschen runterziehen. Ich habe gedacht, das gibt es doch nicht. Hey, jeder 6. im Kanton Zürich hat so viel, das ist unglaublich. Anhäufig, ja, eben, zum Teil hat man es sich ja auch verdient, das ist gar keine Frage und alles, aber das ist sack viel Geld, finde ich, wenigstens. Und die Zinspolitik, die man da betreibt zum Teil, ja, man hat einfach so gewisse Fragen, findet etwas von dem auch heute statt? Und der Fokus bei dieser ersten Kategorie ist, da, was ich mir hole bei anderen für mich persönlich. Und was passiert mit Leuten, die so leben? Ja, die erleben eben genau an sich selber das, was sie anderen Arten haben. Müsst ihr mal hören. Doch mit einem Mal werden sie alles mit Zinsen von dir zurückfordern. Also du, wo Geld geleiht hast und unrechtmäßig Pfand behalten hast und unrechtmäßig einen Haufen Geld angehäuft hast, die, denen du das ausgeleiht hast, die werden kommen und den Zins von dir verlangen. Also das gehört gar nicht dir, sondern sie werden an dir das tun, was du an ihnen da hast, wieder einen Löffel mehr im Topf finden. Okay? Und du wirst das Gleiche essen, wie das, was du den anderen zu essen gegeben hast. Du wirst vor ihnen zittern. So wird der Räuber selbst zur Beute, der Jäger wird zum Gejagten. Das ist ja fast Material für Komik. Wie du ganze Völker ausgeraubt hast, so rauben sie dich dann aus. Also wir sehen, das Gerechtigkeitsprinzip ist das, was du anderen tust, das wird jetzt auch dir angetan, im Fall der Räuber. Und jetzt geht es einen Schritt weiter, weg so ein bisschen nur von meinem persönlichen Leben zu der raffinierten Schlawiner, nenne ich es jetzt da. Wehe dir, denn ständig willst du deinen Besitz vergrößern und dabei ist dir jedes Mittel recht. Das sind Leute gemeint, die das System gut können brauchen zu ihrem eigenen Zweck. Und, das kommt da auch zum Ausdruck, du tust alles, um dich sicher zu fühlen, über jede Gefahr erhaben, wie ein Adler hoch oben in seinem Nest. Du verschaffst dich einen Ort von der absoluten Sicherheit, und zwar für dich, ist da gemeint, und für deine Familie oder für deine Dynastie, für dein Volk vielleicht sogar, für dein Land vielleicht sogar. Aber es ist jetzt mehr als nur das Persönliche gemeint. Und das sind intelligente Leute, die wissen, wie ein System zu brauchen für das. Darum sind sie da als raffinierte Schlawiner bezeichnet. Und die Frage ist auch wieder, ob sich das übertragen lässt auf uns heute, in unsere Zeit. Und ich sage das auch wieder mit Respekt und vielleicht täusche ich mich, aber mich denkt, der Präsident, Ex-Präsident Trump hat zum Teil so Sachen gemacht, hat dafür gesorgt, dass seine Kinder und sein Umfeld sich gewinnen hat von dem, was er da macht. Der Putin, denke ich, ist auch so einer. Oder mir hat man gesagt von der Ukraine, dass der Präsident vor dem Zelensky auch so einer war. Man schafft sich einen Ort von der Sicherheit, wo einfach hebt für mich und meine Nachkommen. Und da sind wir natürlich die Schweizer in den Sinn gekommen. Wir sind süchtig nach Versicherungen. Das ist ja krass, wenn man alles versichern kann. Ich kann wirklich praktisch alles versichern. Und einen Ort von der Sicherheit, der scheinbaren Sicherheit, schaffen. Jetzt, was passiert mit Leuten, die so leben? Doch letzten Endes stürzt du dich und deine Familie damit nur ins Unglück. Sogar die Steine auf der Mauer schreien deine Untaten heraus und die Sparren im Gebälk stimmen mit ein. Es gibt einen Chor von Leuten, die dich entlarven als ein Schwindler, als ein Schlawiner. Und alles ist weg. Du erlebst, weil du so Taktiken angewendet hast, andere zu verleumden, erlebst du, wie du verleumdet wirst öffentlich. Das ist die Kategorie. Bis jetzt hat noch nichts an physischer Gewalt stattgefunden. Bei der nächsten Wehe-Ruf von Gott kommt jetzt noch die physische Komponente dazu. Und jetzt wird es happig. Vers 12. Wehe dir, denn als du deine Stadt bautest, hast du viel Blut vergossen. Deine Festung ist auf Unrecht gegründet. Jetzt damals hat man Blut vergossen im Krieg. Man hat Blut vergossen gegenüber den Sklaven und Sklavinnen. Die hat man wirklich misshandelt wie nur etwas. Und man hat Blut vergossen bei den Ungeborenen, die man abgetrieben hat, oder auch bei den Kindern, die man geboren hat und ausgesetzt hat am Fluss, damit sie gerupft werden von den wilden Tieren oder gesammelt werden von Sklavenhändlern oder von Zuhältern, die sie gebraucht haben und großgezogen haben für Sklaverei oder für Prostitution. Rom, Griechenland, Assyrien, Ägypten haben ihre Städte, ihre Kultur, den Wohlstand, den sie hatten, gebaut auf dem Blut von anderen Menschen. Wehe dir, denn als du deine Stadt bautest, hast du viel Blut vergossen. Deine Festung ist auf Unrecht gegründet. Und auch da müssen wir wieder die Frage an uns heranlassen, gibt es das auch heute bei uns? jetzt wenigstens wir Schweizer sind nicht mit unseren Waffen auf andere losgegangen. So diese Art von physischer Gewalt und Blutvergüssen kennen wir nicht. Aber vielleicht gibt es andere Arten, zum Beispiel jetzt gerade gegenüber den Ungeborenen oder den Neugeborenen, die wir ausüben. Und ich habe die Statistiken nochmal angeschaut, das sind in der Schweiz 10'000 Abtreibungen jedes Jahr. Die Dunkelziffer ist vermutlich etwa doppelt so gross. Und da gibt es so viel Not damit verbunden, bei den Frauen. Man fragt sich, wo sind die Männer? Man fragt sich auch, wo sind die Christen, die sich kümmern um die Frauen, die sich kümmern um die Kinder. Die ersten Christen, die haben Abtreibung und Kind aussetzen absolut verurteilt und haben gesagt, wir nehmen alle Kinder auf. Die sind Kinder zusammensammeln an den Flüssen und haben sie adoptiert und aufgezogen und ihnen zu Hause gegeben. Wo sind Christen, die das machen? Heute. Da sind wir mitschuldig an dem, was da passiert. Aber was passiert, wenn wir unsere Gesellschaft, unsere Stadt aufbauen und unseren Wohlstand und so können weiterleben können, wie wir es eigentlich geplant haben, aber das Kind kommt dazwischen, darum werden wir es los. Was passiert, wenn wir so unsere Gesellschaft aufbauen? Aber der Herr, der Allmächtige, hat das letzte Wort. Und da wird gesagt, dass wir werden unser Leben verlieren. Und ich kann euch wirklich sagen, ich habe nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern mit allem, was ich da gelesen habe, am Dienstag, ist mir Angst und Bange geworden um mein eigenes Leben und um das Leben von unserem Volk. Das Letzte, was wir anschauen, ganz kurz, sind Gender. Das ist ein erstaunliches Zeug da. Vers 15 und Vers 17, der Anfang, wehe dir, denn du hast deinen Nachbarnvölkern einen Becher mit Gift eingeschenkt. Sie taumeln wie Betrunkene und du hast ihre Schande genossen. Was ist da gemeint? Du hast Suchtmittel eingesetzt, damit sie beschämt dastehen. Was könnte das sein in unserer Zeit? Ich habe mit einer Frau ein längeres Gespräch gehabt, mehrfach in den letzten 2 Wochen, wo Angst um ihre Tochter hat, die online mit einem Mann Kontakt hat und sich verliebt hat in den Mann, den sie noch nie gesehen hat. Der Mann hat sie eingeladen, die Tochter ist noch minderjährig, wo sie eingeladen hat, vorzugehen, zu Abend, und die Mutter hat panische Angst, wenn sie dann nicht verhindern kann, dass der Mann Kautropfen einsetzt. Kautropfen, um die Frau, die Tochter, irgendwie in irgendeiner Art und Weise sie zu sehen, wie er es nicht sollte, oder etwas machen mit ihr, was er nicht sollte. Alkohol und Suchtmittel werden eingesetzt in der Pornoindustrie, werden eingesetzt in der für Prostituierte gefügig zu machen. Und wer so agiert und auch wer das konsumiert, macht sich da mitschuldig. Das ist da, was da beschrieben ist. Und es wird nochmal etwas weiteres genannt. Du hast den Libanon abgeholzt und sein Wild ausgerottet. Also Gott schaut nicht nur an, was wir mit dem Körper machen von anderen Menschen, sondern auch, was wir mit dem Körper sozusagen von der Natur, mit der Schöpfung machen. Und er sagt da, ihr habt den Libanon geschändet, auch in der Natur. Was passiert mit Menschen? Wie tut Gott jetzt vollkommene Gerechtigkeit bringen zu denen, die so leben? Es gibt eben wieder einen Löffel voll in ihren eigenen Topf. Das Zeug versiegt nicht, sondern es gibt immer mehr von dem und sie müssen vom Gleichen essen. Bald aber wirst du selbst vor Scham vergehen. Dann ist es vorbei mit deiner Herrlichkeit. Dir wird genau das angetan werden, was du den anderen angetan hast. Die starke Hand des Herrn wird dir den Becher reichen und damals ist er gefüllt mit dem Zorn Gottes. Du wirst ihn austrinken und du wirst selbst entblößt. So wird auch deine Ehre in den Schmutz gezogen. Und dann wird auch noch etwas gesagt über das, was bei der Schöpfung passiert. Und wir sehen da einfach das, was sich durchzieht und Gott sagt da am Habakkuk, ich möchte dir zeigen, ich sehe, was läuft und ich werde vollkommene Gerechtigkeit bringen. Kein einziges Unrecht, das da wird, wird ungesühnt bleiben. Ich werde dafür sorgen, dass Chaldäer für jede einzelne Tat am eigenen Leib das erleben, was sie anderen angetan haben. Meine Gerechtigkeit wird am Schluss vollkommen sein. Und du wirst können stille sein. Du wirst keine einzige Klage mehr müssen vorbringen. Du wirst kein einziges Beschwerdeformular mehr müssen ausfüllen bezüglich Chaldäer. Du wirst stille werden. Und das ist der letzte Vers von dem Kapitel. Der Herr dagegen wohnt in seinem heiligen Tempel. Seid still vor ihm, ihr Menschen auf der ganzen Welt. Und es wird wirklich ganz stille da in dem Text. Vorher ist es laut und frustriert und aufgewühlt. Und da wird es nicht nur ruhig am Anfang, sondern es wird still. Warum? Weil die Gerechtigkeit Gottes vollkommen ist und kein Mensch mehr am Schluss wird können irgend noch etwas finden, wo er sagt, da muss ich mich jetzt nochmal bei dir beklagen. Alles wird vollkommen gesühnt werden. Und das ist auf der einen Seite ein wunderbares Bild. Stellt euch vor, keiner müsste mehr rumlaufen und sagen, Gott, da ist noch Unrecht rum. Stellt euch das mal vor. Das ist eine riesige Sehnsucht in uns, dass das passiert. Gleichzeitig ist es total beunruhigend, was da steht. Weil ich habe meinen Topf eben auch gefüllt. Und was ich gemacht habe, merkt sich Gott auch. Und plötzlich haben wir da eine Situation im Kapitel 1, wo der Habakuk sagt, Herr, wirst du die Böse davon lassen? Das ist nicht mehr die Frage jetzt plötzlich, sondern die Frage ist jetzt total eine andere. Herr, wie kann ich gerettet werden von der Wucht, von dem, was da auf mich zukommt? Weil da war ich, der Paul, da war du, anderen angetan hast, das wird dich mit voller Wucht treffen. Und dann nochmal, mir ist Angst und Bange geworden, als ich das gelesen habe, am Dienstag, den ich vorbereitet habe für heute. Weil diese Wucht, die überlebe ich nicht. Und die will ich nicht spüren müssen. Ich bin so froh, dass in dem Kapitel, wie auch im ersten Kapitel, im zweiten Kapitel ein kleiner Hauch drin ist. Von einer Hoffnung, die geöffnet wird. Die einen von euch haben es vielleicht gehört, in den allerersten Sätzen von dem, was Gott sagt. Sagt Gott, der Vers, der passt so nicht rein dort, irgendwie, hat man das Gefühl. Er sagt, der Gerechte wird aber durch seinen Glauben leben. Aber im ganzen Kapitel wird beschrieben, wie Gerechtigkeit kommt oder dass ich das selber erlebe, was ich anderen angetan habe. Da kommt der Satz. Und das ist der Satz, der im Neuen Testament mehrfach direkt zitiert wird, im Zusammenhang mit dem, was Jesus Christus am Kreuz für uns da hat und die gute Botschaft, dass es da nochmal einen anderen Weg gibt. Denn wenn ich merke, mir ist Angst und Bange um mein eigenes Leben und um das Leben von meinem Volk, um meine Mitschuld an dem, was in meinem Volk läuft. Im Römer 1,17 lesen wir vom Evangelium. Das ist nichts anderes als ein Begriff, zum sagen, gute Nachricht. Und vielleicht merken wir, warum das jetzt gute Nachricht ist. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit im Sinn von, jetzt muss ich alles an meinem eigenen Leben erleben, was ich anderen gemacht habe. Ja. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut, wo Gott vertraut. Ohne Gott vertrauen gibt es das nicht. Darum heißt es in der Schrift, und jetzt wird direkt der Vers zitiert, den wir vorne gesehen haben. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Da ist Hoffnung in dem Text. Und das hat damit zu tun, dass Jesus Christus, als er ans Kreuz gegangen ist, und ich zeige euch jetzt nur eine Spur von dem, weil das Bild so schrecklich ist. Da habt ihr den Kreuzbalken, ihr seht ein bisschen vom Körper von Jesus aus einem Film, der grausam entstellt ist. Die Bibel sagt uns, dort ist etwas passiert, was dazu führt, dass es genau für mich und für dich Rettung gibt vor der Wucht der eigenen Ungerechtigkeit, die uns treffen könnte. Und niemand hat es besser formuliert als der grosse Prophet Jesaja. Und ich lese uns das vor mit dem Bild im Hintergrund. In Wahrheit aber hat er, also Jesus am Kreuz, die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält, nicht ich, er. Und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen und er hat es nicht überlebt. Es hat ihn umgebracht. Und Darin liegt grosse, grosse Hoffnung. Nämlich, dass Gerechtigkeit tatsächlich am Kommen ist und vollkommen sein wird. Warum? Weil du perfekt bist? Nein, weil deine Schuld kann abgelenkt werden von dir und die Wucht von dem, was du in den Topf hinein hast, kann abgelenkt werden von dir und auf Jesus Christus kann gelenkt werden. Er löffelt deine Suppe aus. Und wir machen keine Abkürzungen in dieser Serie. Die Freude kommt nächsten Sonntag, im dritten Kapitel. Der Schluss von diesem Kapitel, und ich bitte die Band jetzt vorzukommen, ist eine tiefe Betroffenheit. Nicht mehr die Frage, Gott, wirst du Gerechtigkeit bringen für die bösen Chaldäer, für die bösen anderen, sondern wirst du einen Weg finden, dass ich gerettet werden kann. Und es ist etwas, was so wichtig ist, dass es eine Betroffenheit ist, die auf mich jetzt gerichtet ist. Und wir werden nächsten Sonntag werden wir weitermachen. Wir werden zur Freude dürfen durchdringen. Und wir werden auch das Abendmahl feiern. Und wir möchten wirklich diese Woche uns Zeit nehmen, um mal unser eigenes Leben anzuschauen. Und nicht nur pauschal schnell sagen, Gott, vergib mir. Nein, sondern spezifisch sein wie Jesus, wie Gott das da auch ist. Und sagt, ich schaue an. Und ich lade dich ein, um dein eigenes Leben wirklich zu prüfen. In der nächsten Woche. Vielleicht zu jemandem gehen und deine Sünden zu bekennen. Das ist vielleicht nötig. Konkret, spezifisch. Was hast du gemacht? Vor was hast du Angst, dass es dich könnte treffen? Am Schluss der Zeit. Sag das jemandem. Und komm nach einem nächsten Sonntag wieder daher und empfang die Vergebung dafür. Jetzt, ich habe in meinem eigenen Leben erlebt, dass es ganz schwierig ist, mein eigenes Leben wirklich anzuschauen. Einer der besten Wege, das zu machen, ist, zuerst Jesus anzuschauen. Weil wenn du weißt, Jesus war am Kreuz und hat eine Lösung für das, was ich angestellt habe in meinem Leben, dann kannst du erst anfangen, wirklich dein eigenes Leben anzuschauen. Und wir haben jetzt Lieder parat gemacht, wo du eingeladen bist zum Singen, wo du einfach eingeladen bist, Jesus anzuschauen. Wie ist der Jesus? Und das soll dir Mut machen, nachher heimzugehen und dein eigenes Leben nochmal ganz anzuschauen. Ich lade dich ein, wirklich den Jesus anzuschauen. Wenn dein Leben in der Ordnung ist, dann bricht vielleicht auch Lobpreis aus dich raus. Aber vielleicht, und das darf auch sein, das halten wir einfach aus, ist es auch eine Lobpreiszeit, wo tiefe Betroffenheit in dein Leben hier kommt. Einerseits, andererseits auch Mut, heimzugehen und wirklich dein Leben anzuschauen.